Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Und ich bin Olaf Häuser.
Hier ein Hinweis des heutigen Werbepartners Vodafone. Heutzutage hat ja jeder einzelne Verträge für Mobilfunk, Internet und TV. Dabei kann man, wenn man richtig kombiniert, richtig profitieren. Deswegen gibt es die Vodafone Giga-Kombi. All deine Produkte aus einer Hand und zusätzliche Vorteile. Du sparst bis zu 15 Euro im Monat, bekommst unbegrenztes mobiles Datenvolumen und surfst so sicher und so schnell wie nie. Informier dich jetzt in deinem Vodafone-Shop oder auf vodafone.de/gigakombi.
Schottland gegen England. Das klingt zunächst mal nach dem Freiheitskampf liebenswerter, aber eigensinniger Dickköpfe gegen das Joch schnöseliger Unterdrücker. Und wie sich in dieser Folge herausstellt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bin ich nicht ganz frei vom Einfluss dieses Klischees. Schottland macht es einem aber auch einfach. Immerhin ist die Nationalblume dort eine Distel und als National Animal hat sich das Land ein Einhorn ausgesucht. Ein Fabelwesen. Das ist schon etwas eigensinniger als etwa ein englischer Löwe oder ein Bundesadler. Ein kluger Kollege von der New York Times hat den britischen Premier Boris Johnson kürzlich »a kind of political unicorn«, eine Art politisches Einhorn, genannt, weil er trotz zahlloser Fehltritte, Lügen und Affären fabelhafte Zustimmung erfährt. Nur in Schottland nicht. Und das könnte, nachdem er das Brexit-Chaos und sein mangelhaftes Pandemie-Management offenbar unbeschadet überstanden hat, zu Johnsons größtem Problem werden.
Wenn Schottland unabhängig wird, dann existiert das Vereinigte Königreich nicht mehr. Also eigentlich gehen alle Beobachter hier davon aus, dass wenn der erste Dominostein fällt, nämlich Schottland, dass dann der zweite relativ kurz danach auch kommt. Und dann bliebe eben Kleinbritannien aus England und Wales übrig, umzingelt von EU-Staaten. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Brexiteers in ihren großen Visionen sich ausgemalt haben, als sie immer von Global Britain gesprochen haben.
Diese Stimme gehört natürlich Jörg Schindler, dem Spiegel-Korrespondenten im noch Vereinigten Königreich und meinem Gast in dieser Folge. Ich wollte von Jörg zum einen wissen, warum Boris Johnson mit steigender Anzahl an Fails und Affären auch steigende Beliebtheit erfährt und zum anderen, ob ihm die schottische Unabhängigkeitsbewegung tatsächlich gefährlich werden kann.
The people of Scotland have voted to give pro-independence parties a majority in the Scottish Parliament. Now the final numbers may not yet be known. But it is beyond doubt that the pro-independence majority in our new parliament will be larger than it was in the last one.
Die SNP, die Scottish National Party von Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon, hat die absolute Mehrheit bei den jüngsten Regionalwahlen um einen Sitz verpasst. Was ich in der Berichterstattung hauptsächlich als knappes Ergebnis verstanden hatte.
Da würde ich dir tatsächlich widersprechen. Also Schottland war alles andere als ein knappes Ergebnis. Die SNP, die ja nun seit 14 Jahren regiert, war einen Sitz vor der absoluten Mehrheit. Das gibt es eigentlich in keinem anderen Land Europa überhaupt nur ansatzweise noch. Dass also eine regierende Partei nach so langer Zeit praktisch irgendwie ganz haarscharf an der absoluten Mehrheit entlang schrammt. Insofern war das eigentlich ein triumphaler Wahlerfolg der SNP. Und alles andere ist praktisch nur der Spin der politischen Gegner, die gesagt haben, hehe, jetzt haben sie die absolute Mehrheit verpasst, was natürlich Quatsch ist. Also es gibt eine satte Mehrheit für die Unabhängigkeit jetzt im schottischen Parlament, wenn man die SNP und die Grünen zusammenrechnet. Also insofern würde ich sagen, ein ziemlich beeindruckendes Ergebnis unter den Umständen.
Kannst du sagen, wie wahrscheinlich jetzt ein erneutes Referendum über die schottische Unabhängigkeit sein wird?
Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, ich würde sogar sagen eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit dafür gibt, dass die nächsten Monate und möglicherweise Jahre uns das Thema massiv begleiten wird. Und Sturgeon hat schon vorher gesagt, sie wird alles in ihrer Macht Stehende tun, um dann eben Schottland in die Unabhängigkeit zu führen. Sie hatte auch einen guten Grund dafür. Sie hat nämlich, anders als das bei den letzten Wahlen der Fall war, ganz explizit reingeschrieben in ihr Wahlprogramm, wenn wir gewinnen, werden wir ein Unabhängigkeitsreferendum anstreben. Das heißt, diejenigen, die die SNP gewählt haben, sind absolut nicht im Unklaren darüber gelassen worden, welche Partei sie da wählen. Was aber eben andererseits nicht heißt, dass Schottland nicht praktisch genauso in der Mitte gespalten ist wie der ganze Rest des Vereinigten Königreichs beim Brexit. Es ist momentan eigentlich so Pi mal Daumen eine 50-50 Zustimmung bzw. Ablehnung zur Unabhängigkeit. Aber mit Sturgeon sitzt jetzt eine Frau im Holyrood-Parlament, die wild entschlossen ist, bis spätestens Herbst 2023 ein zweites Referendum anzusetzen.
Warum ist das unterschiedlich als beim letzten Mal, was du gerade gesagt hast?
Es ist unterschiedlich deshalb, weil bei der letzten Wahl das Brexit-Referendum noch nicht stattgefunden hatte und die SNP nur in ihr Wahlprogramm damals geschrieben hat, dass nach dem verlorenen Referendum von 2014 sie nur dann ein neues Referendum anstreben wollen, wenn es einen sogenannten Material Change of Circumstances geben sollte. Also wenn sich die Lage grundlegend politisch ändern sollte. Und das ist durch den Brexit passiert. Großbritannien ist aus der EU ausgetreten. Die Schotten waren mit großer Mehrheit dagegen. Also fast 2/3 der Schotten haben gegen den Brexit gestimmt. Und deswegen sagt die SNP, argumentiert seit dem Brexit 2016, wir sind gegen unseren Willen da rausgezogen worden. Wir werden von London nicht repräsentiert. Wir haben hier eine linke Regierung. In London sitzt eine konservative Regierung. Sozusagen der berühmte Wille des Volkes muss einfach neu befragt werden.
Allerdings ist Volkes Wille in dieser Sache nicht allein entscheidend, denn rechtlich muss die britische Regierung in Westminster ein neuerliches Referendum genehmigen. Und Boris Johnson lehnt das kategorisch ab, was er kurz vor der Regionalwahl noch einmal bekräftigte.
Should you allow a referendum?
Well, let's wait and see what actually happens. But I think that most people in Scotland, most people around the whole of the UK, feel that this is not the time, as we're coming forwards out of a pandemic together. This is not the time to have a reckless and I think irresponsible second referendum. We had one only a few years ago. I think what most people want is to focus on the country and taking it forward and rebuilding our economy, getting people into work. That seems to me to be the priority for the country.
Reckless nennt er die Initiative, rücksichtslos. Entsprechend deutlich fiel Nicola Sturgeons Ansage nach der gewonnenen Wahl aus.
It is the will of the country. And given that outcome, there is simply no democratic justification whatsoever for Boris Johnson or indeed for anyone else seeking to block the right of the people of Scotland to choose our own future.
Und ausgerechnet Boris Johnsons Killer-Argument für den Brexit, dass man einer Nation nicht verwehren dürfe, ihr eigenes Schicksal zu schmieden, könnte jetzt ein neuerliches Unabhängigkeitsreferendum zumindest moralisch rechtfertigen.
Insofern wird das jetzt ein extremes, interessantes politisches Tauziehen zwischen Sturgeon und Johnson in den nächsten Monaten und Jahren geben über die Frage, kann er einfach dabei bleiben, immer nur Nein zu sagen? Weil Sturgeon natürlich mit gutem Grund sagen kann, Moment mal, lieber Herr Johnson, Sie waren doch der größte Advokat derer, die gesagt haben, Nationen sollten ihr Schicksal in die eigene Hand nehmen dürfen und jetzt wird den Schotten das verwehrt, das kann ja wohl nicht sein. Also das wird sicherlich die Argumentationslinie sein, dass sie Johnson vorwirft, ein Antidemokrat zu sein und den Schotten verwehrt, was er den Engländern mit Kusshand gegeben hat.
Bis zu dem letzten Argument habe ich gedacht, eigentlich ist es ja sinnvoller für Nicola Sturgeon und die Unabhängigkeitsbewegung, jetzt noch ein bisschen zu warten und einfach die Argumente zu sammeln, die breite Unterstützung wieder zu einen. Allerdings könnte das letzte Argument, was du gebracht hast, nämlich dass Boris Johnson beim Wort genommen wird, ja eher für eine kurzfristige Initiative sprechen. Oder sehe ich das völlig falsch?
Naja, das ist ein bisschen tricky. Das ist ganz, ganz lustig, was du sagst. Ich glaube tatsächlich, dass Sturgeon insgeheim gar nicht schnell ein Referendum will. Lass uns das vielleicht kurz aufdröseln. Also zum einen ist es so, wie ein SNP-Abgeordneter kürzlich eben gesagt hat, dass jedes Jahr ungefähr 50.000 junge Schotten wahlberechtigt werden. Und von den jungen Schotten weiß man, dass sie mit weitem Abstand ungefähr mit 80% für die Unabhängigkeit sind. Und gleichzeitig, wie er etwas unhöflich und unbritisch gesagt hat, sterben praktisch jedes Jahr 50.000 Leute, die überwiegend gegen die Unabhängigkeit waren. Also mit anderen Worten, je länger Zeit vergeht, zumindest in der Theorie, desto stärker wächst automatisch das Unabhängigkeitslager. Das heißt mit anderen Worten, Sturgeon hat Zeit. Und das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist der, dass ja absehbar ist, das Ende der Pandemie. Und die Wirtschaft Großbritanniens ist zwar entsetzlich abgeschmiert, ja viel mehr als alle anderen industrialisierten Nationen, Aber das heißt eben auch, dass sie vermutlich irgendwie, es ist diese komische, perverse Wachstumslogik, natürlich auch viel stärker wachsen wird als die anderen, weil sie eben von einem viel, viel niedrigeren Niveau jetzt wieder Fahrt aufnimmt. Das heißt, es wird in nächster Zeit sehr viel gute Nachrichten geben aus London und für Großbritannien. Also Wachstum wird steigen, das Land wird wieder öffnen, die Leute reisen wieder. Und das ist eigentlich nicht gut für die Unabhängigkeitsvertreter, weil die natürlich argumentieren müssen, uns in Schottland geht es schlecht, weil wir sozusagen von fremden Herrschern in London regiert werden. Wenn es aber allen gut geht und auch die Schotten jetzt in nächster Zeit erstmal wieder Licht sehen, dann wird das automatisch dazu führen, dass das Unabhängigkeitslager eher geschwächt wird. Also auch da kann man sagen, Sturgeon hat Zeit. Und deswegen hat sie ja auch schon sehr früh gesagt, ich will ein Referendum in der ersten Hälfte der Legislaturperiode. Und die endet Ende 2023. Und insofern gehen alle davon aus, dass Sturgeon, so sehr sie jetzt auch den Mund aufreißen mag und Johnson beschimpfen mag als Antidemokraten, aber insgeheim hofft sie darauf, dass sie eigentlich erst in etwa 2 Jahren zum nächsten Unabhängigkeitskampf antreten muss.
Welche Rolle spielt denn die Person Boris Johnson für die Unabhängigkeitsbewegung der Schotten?
Naja, in Schottland sieht man Johnson deswegen vor allen Dingen anders, weil Johnson eben noch nie einen Hehl gemacht hat aus seiner Verachtung für Schotten. Also er hat ja, bevor Gordon Brown damals Premierminister geworden ist, als Zeitungskolumnist geschrieben, Brown dürfe niemals Premierminister werden, vor allem, weil er Schotte ist. Er war ja auch mal Herausgeber dieses konservativen Wochenmagazins Spectator, in der es zum Teil also wirklich massive Angriffe auf die Schotten als Verminous Race, also als ungeziefer Rasse gegeben hat. Das hat er eben auch durchgewinkt als Herausgeber. Ich weiß gar nicht, ob er sie nicht ab kann, aber der kann mit denen nichts anfangen. Die sind denen irgendwie unsympathisch und die sind ihnen natürlich deswegen auch so unsympathisch, weil sie irgendwie blöderweise immer links wählen und nie die Tories. Also das ist so ein sich selbst verstärkendes System. Also der konservative Johnson missachtet die Schotten, weil die immer falsch wählen und die Schotten missachten dafür Johnson, weil er sozusagen nie irgendwas tut, was in ihrem Sinne vernünftig wäre. Und es hat sich so hochgeschaukelt in den letzten Jahren. Und dann hat man eben auch mit der Person Sturgeon dann nochmal einen völlig anderen Politikertyp. Die ist ja vom Typ her eher Merkel, also jetzt auch nicht gerade übermäßig charismatisch, aber wahnsinnig gut im Thema, seriös und so. Und das scheint den Schotten deutlich besser zu gefallen als dieser Flipperball Johnson, der da irgendwie mal irgendwo in London durch die Gegend kullert.
Ich weiß nicht, ob diese Frage zu weit führt, Jörg, aber ich frage mich, warum die Verhältnisse zwischen Unabhängigkeitsbestrebung und in der Union bleiben, so ausgeglichen sind. Denn wenn man die Geschichte betrachtet, also bilde ich mir zumindest ein, sind die Schotten eigentlich immer von den Engländern geneppt, übervorteilt, irgendwie geknechtet worden. Und vielleicht sind das auch die Jungen, die du gerade angesprochen hast, die das so sehen. Oder empfinde ich das falsch?
Ich glaube, es ist ein bisschen karikierend dargestellt, was du gerade gesagt hast. Wenn man ein bisschen zurückgeht, also Act of Union, also praktisch die Geburtsstunde des Vereinigten Königreichs, als Schottland und Großbritannien sich zusammengetan haben. Das war ja, das muss man immer wieder mal sagen, das war eine freiwillige Eheschließung. Es ist nicht so, dass das so war, wie die Engländer das in vielen Fällen ihres Empires und ihres Kolonialreichs gemacht haben, dass sie die Schotten unterjocht unterworfen haben und praktisch in diese Vereinigte Königreich gezwungen haben. Es war keine Liebesheirat, sondern aus der Not geboren, ein Stück weit aus der wirtschaftlichen Not. Aber beide Seiten wollten das. Und beide Seiten haben, muss man eben auch sagen, ja durchaus prosperiert. Also das Sea Empire, also mit allen schrecklichen Folgen. Also ich will das überhaupt nicht in irgendeiner Form schönreden, was da passiert ist, wie das Empire sich ausgebreitet hat. Aber man muss sagen, irgendwie Schotten waren an vorderster Linie dabei. Und zwar schottische Händler, schottische Kaufleute und vor allen Dingen auch schottische Soldaten. Also und ich habe eine sehr, sehr große Sympathie für die Schotten. Ich habe da studiert und ich liebe die Schotten. Also ich will da überhaupt niemandem irgendwie was Böses. Aber man muss historisch zumindest mal sagen, die Schotten waren ganz genauso Profiteure des Empire wie die Engländer. Und in dem Diskurs, den wir in den letzten Jahren führen, wird das immer so ein bisschen schamig ausgeblendet, weil es natürlich nicht in die Erzählung passt. Womit du aber recht hast, ist, dass die Engländer natürlich oder vor allen Dingen natürlich die Boris Johnson und seine Konservativen, die Schotten gerade in den letzten Jahren und Jahrzehnten mit Missachtung, mit Hohn, mit Spott und bestenfalls mit Ignoranz eben behandelt haben. Und was auch stimmt, ist, dass eben die Schotten seit vielen, vielen Jahren links wählen. bevor die SNP da ihren Siegeszug angetreten hat, war Schottland Labour. Und seit vielen, vielen Jahren wählt England rechts oder also konservativ. Das sieht man in ganz vielen unterschiedlichen Politikvorstellungen. Ne? Die SNP will beispielsweise die Drogen dekriminalisieren, möchte irgendwie Drogenpolitik eher unter Gesundheitsaspekten betrachten. Die Engländer wollen sie unter Kriminalitätsgesichtspunkten betrachten. Aber es ist eben nicht so, dass historisch die Schotten immer nur die Geknechteten in dieser Union gewesen sind.
Ich habe auch große Sympathien für die Schotten und hatte das große Glück, dass ich 2014 kurz nach dem Referendum in Schottland im Urlaub war. Und eigentlich haben mir dort alle, vielleicht habe ich auch aber einfach nur genau die gleichen Leute getroffen, gesagt, dass sie sich übervorteilt gefühlt haben, dass nicht mit ehrlichen Argumenten gespielt wurde und dass sie eigentlich fest davon ausgegangen wären, dass die Unabhängigkeit so durchrauscht mit großer Mehrheit. Ist das jetzt anders?
Zwei entscheidende Faktoren, glaube ich, was sozusagen diese Enttäuschung der Schotten betrifft. Die Konservativen haben ja kurz vor dem Referendum 2014 praktisch so eine Art Pakt mit anderen Parteien in London geschmiedet und gesagt, liebe Schotten, wenn ihr bei uns bleibt, dann werden wir euch irgendwie alle möglichen weiteren Rechte irgendwie geben. Das ist irgendwie diese sogenannte Devolution, also die Stärkung der Regionalparlamente. Ihr werdet sozusagen noch viel unabhängiger, viel stärker irgendwie über eure eigenen Geschicke bestimmen können als bislang. Und kaum war das Referendum beendet, ist dieses Versprechen sofort wieder kassiert worden. Das ist also nie passiert. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eben das zweite große Argument war, dass es hieß, liebe Leute, 2014 wohlgemerkt, wenn ihr jetzt für die Unabhängigkeit stimmt, dann Obacht, dann scheidet ihr aus der EU aus. Nur mit uns könnt ihr sozusagen in der EU bleiben. Das war eines der großen Argumente 2014. Davon haben sich sehr, sehr viele Schotten überzeugen lassen. Und zwei Jahre später ist Großbritannien als Ganzes aus der EU ausgetreten. Und da haben natürlich sehr, sehr viele EU-freundliche Schotten gesagt, ihr habt doch einen Dachschaden. Insofern kann man natürlich verstehen, wenn Schotten sich gerade, was die letzten Jahre betrifft, sehr, sehr stark von England im Prinzip überrumpelt und letztlich hintergangen und über den Löffel balliert gefühlt haben.
Mhm. Wie wichtig ist denn die Unabhängigkeit Schottlands oder die Nicht-Unabhängigkeit Schottlands für das gesamte Vereinigte Königreich?
Na, ich würde sagen, essentiell. Also ich glaube, man kann banal sagen, wenn Schottland unabhängig wird, dann existiert das Vereinigte Königreich nicht mehr. Es wird natürlich in der Form so und so dann nicht mehr existieren. Also es bleiben übrig England, Wales und Nordirland. Und was Letzteres betrifft, ist dann eben auch noch lange nicht die Messe gelesen. Also eigentlich gehen alle Beobachter hier davon aus, dass wenn der erste Dominostein fällt, nämlich Schottland, dass dann der zweite relativ kurz danach auch kommt. Also sprich, dass auf die schottische Unabhängigkeit sehr, sehr bald ein Referendum über die Wiedervereinigung der irischen Teilstaaten erfolgen würde. Und nach Umfragen auch ist, das würde auch knapp, aber auch möglich, dass sich dann auch Nordirland verabschiedet. Und dann bliebe eben Kleinbritannien aus England und Wales übrig, umzingelt von EU-Staaten möglicherweise. Und das ist vielleicht nicht unbedingt das, was die Brexiteers in ihren großen Visionen sich ausgemalt haben, als sie immer von Global Britain gesprochen haben.
Das finde ich erstaunlich, dass du das so deutlich sagst mit Nordirland, und könnte mir vorstellen, dass die Unabhängigkeit dort nicht ganz einfach demokratisch oder in Regeln abläuft. Gibt es da eine so große Befürwortung für ein vereinigtes Irland, oder ist es eher pari pari und man muss wieder mit blutigen Kämpfen rechnen?
Naja, mit blutigen Kämpfen muss man in Nordirland leider immer rechnen. Aber was sozusagen die grundsätzliche rechtliche Situation betrifft, ist es so, dass der Frieden in der Provinz in Nordirland 1998, irgendwie das sogenannte Karfreitagsabkommen, ja geschlossen wurde. Und eine der Zusicherungen, die es gegeben hat, die eben überhaupt nicht dazu geführt haben, dass dieses Karfreitagsabkommen geschlossen werden konnten, war, dass das explizit in dieses Abkommen reingeschrieben wurde, das Recht auf eine Volksabstimmung zur Wiedervereinigung, wenn beide Seiten das wollen. Insofern kann man dahinter nicht zurücktreten. Und es ist relativ schwierig rauszufinden, wie da die Stimmungslage ist. Aber es ist auf jeden Fall so, dass mit Sinn Féin ja in der nordirischen Regierung eine Partei sitzt, die sowohl in Irland als auch in Nordirland repräsentiert ist, als einzige dieser Parteien im Übrigen. Und die massiv für eben diese sogenannte Border Poll, also ein Wiedervereinigungsreferendum, wirbt. Und durch den Brexit ist dieser Bewegung eben auch eher Wind von hinten zugeführt worden. Also Nordirland war ja auch, wie Schottland, gegen den Brexit. Und insofern muss man schon damit rechnen, wenn es zu einer Abstimmung kommt, dass das knapp zwar, aber möglicherweise für eine Wiedervereinigung ausgeht.
Hat Boris Johnson da versäumt, richtige Sicherheiten zu schaffen? Wir haben ja, glaube ich, letztes Mal schon drüber gesprochen, über die schwierige Frage der Irlandgrenze, also zwischen Irland, Nordirland, dann die irische Seegrenze und so weiter. Und es kommt mir so ein bisschen so vor, als wenn Boris Johnson da nicht genug getan hat, um den Nordiren Sicherheit zu gewähren.
Naja, Boris Johnson hat die Nordiren zunächst mal belogen. Das muss man so hart sagen. Also er hat den Nordiren gesagt, ihr müsst keine Angst haben, es wird niemals eine Zollgrenze in der irischen See, also zwischen Großbritannien und Nordirland geben. Die gibt es jetzt. Das hat zu massiven Problemen geführt und in der Folge eben auch zu gewalttätigen Auseinandersetzungen in Belfast und anderswo. Andererseits muss man sagen, hat Johnson im Prinzip seinem Brexiteers genau das geliefert, was er versprochen hat. Er hat immer gesagt, er will den Brexit durchziehen, no matter what. Und das Porzellan, das er dabei zerdeppert hat, das war ihm da erstmal egal. Und da gab es ja damals schon viele Leute, die gesagt haben, Obacht, irgendwie du setzt Fliehkräfte frei, die du möglicherweise nie wieder eingefangen bekommst, in Schottland, in Nordirland, selbst in Wales wächst ja die Zustimmung zur Unabhängigkeit. Man muss aber auch sagen, es ist ja nicht nur er, sondern es gibt eben Umfragen, die ich persönlich geradezu atemberaubend oft finde, dass eben eine große Zahl von Engländern, aber auch Briten insgesamt, sagen aber vor allen Dingen Engländer, sagen, das Wegbrechen von Schottland und die Wiedervereinigung Irlands sind ein Preis, den wir bereit sind zu zahlen für den Brexit. Insofern ist es eben nicht nur so, und das macht die ganze Sache so wahnsinnig heikel, dass eben in Schottland es eine starke Unabhängigkeitsbewegung gibt, in Nordirland eine starke Wiedervereinigungsbewegung und selbst in Wales eine seit 10 Jahren wachsende Unabhängigkeitsbewegung, sondern es gibt eben auch in England eine sehr große Zahl von Menschen, die sagen, dann sollen sie halt gehen.
Kann sich das Vereinigte Königreich das leisten? Also Nordirland vielleicht, aber Schottland zu verlieren?
Der Charme dieser Frage oder das Gegenteil von Charme ist, dass sie eigentlich nicht zu beantworten ist, ohne dass man es ausprobiert hat. Also die Schotten argumentieren, also die SNP, Sturgeon, die argumentieren immer, guckt euch Estland an, guckt euch Litauen an, guckt euch, was weiß ich, Malta an. Das sind Staaten, die deutlich kleiner sind als wir und die aber funktionieren. Es geht. Also Man muss kein großer, bevölkerungsreicher Staat sein, um als eigenständiger Staat oder auch als EU-Mitglied prosperieren zu können. Schotten argumentieren außerdem, dass sie sagen, wir haben unglaublich viel natürlich Ressourcen, wir verfügen über einen großen Teil der potenziellen Windkraft in ganz Europa und sagen, wenn wir erstmal sozusagen die Ketten gesprengt haben und uns losgerissen haben von den Briten, dann können wir endlich das tun, was wir wollen. Und die Engländer, Johnsons Leute argumentieren genau im Gegenteil und sagen, guckt euch doch mal das theoretische Haushaltsdefizit, also das umgerechnete Haushaltsdefizit von Schottland an. Das ist viel zu groß. Die EU würde unter den Umständen die Schotten gar nicht nehmen dürfen nach ihren eigenen Regeln. Wir würden irgendwie alle Assets abziehen aus Schottland und dann sollen die da oben im Norden nochmal sehen, wie sie klarkommen. Das wird nämlich irgendwie nichts werden. Und da kann man bis 2038 drüber debattieren, wer nun recht hat. Man wird es nicht wissen, weil es einfach unklar ist.
Selflessness, integrity, objectivity, accountability, openness, honesty and leadership. Instead, what do we get from this Prime Minister and this Conservative government? Dodgy contracts, jobs for their mates, and cash for access. And who's at the heart of it? The Prime Minister, Major Sleaze, sitting there.
Jetzt muss ich dich quälen, lieber Jörg, weil wir müssen tatsächlich intensiv, glaube ich, über Boris Johnson sprechen, der in the middle of it, in the thick of it, hätte ich fast gesagt. Ich weiß nicht, ob du die Serie kennst. Steckt. Also die große Frage ist die Einheit des Königreichs Boris Johnsons größter Test vielleicht bisher, trotz Brexit, trotz Pandemie und trotz goldener Tapeten bei sich zu Hause?
Also es ist mit Sicherheit so, dass das der Test ist, an dem seine Amtszeit gemessen werden wird. Es wird am Ende abgerechnet werden, ob Boris Johnson ein erfolgreicher Premierminister war oder nicht. Und wenn er der Premierminister sein sollte, der das Vereinigte Königreich aufgespaltet hat, dann wird er mutmaßlich als der erfolgloseste und unglücklichste Premier in die Geschichte Groß- bzw. Kleinbritanniens eingehen. Und das weiß er auch. Sozusagen, wenn man so will, nach dem Kampf seines Lebens, Klammer auf, Brexit ist vor dem Kampf seines Lebens, Klammer auf, der Erhalt der Union. Also er ist quasi sozusagen auf halbem Weg durch. Verzeih, wenn ich da persönlich werde, aber nach jetzigem Stand würde ich sagen, der Mann verfügt über ein offensichtlich unerschöpfliches Glücksreservoir, Klammer auf, wirklich auch unverdient glücklich in ganz vielen Punkten, dass man es gar nicht fassen kann. Und insofern ist es eben gut möglich, dass er auch diese Klippe Spaltung des Königreichs umschiffen wird.
Eigentlich ist Boris Johnson für mich der Mann, dem ich es am wenigsten zutraue. Und genau deswegen glaube ich, dass er der richtige Mann ist, der überhaupt das schaffen kann. Ich frage mich vor allen Dingen, warum können die ganzen Affären ihm nichts anhaben? Hast du darauf eine Antwort gefunden?
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, ehrlich gesagt. Ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum Johnson so unglaublich glücklich ist. Zum einen, was man ihm ja wirklich lassen muss, ist, er ist unbestreitbar authentisch und unbestreitbar originell und charmant. Und dieses Thema Authentizität, ich glaube, ich habe immer das Gefühl, das unterschätzen ganz, ganz viele, auch in Deutschland und anderswo. Ich glaube, das ist mein Eindruck, ist auch mein Eindruck von Gesprächen, die ich mit Leuten führe. Es ist ja nicht so, dass die Leute irgendwie überrascht sind davon, dass sie ständig von Johnson angelogen werden. Dass sie überrascht sind, dass er permanent irgendwelche außerehelichen Affären hat und Kinder mit anderen Frauen zeugt. Dass sie überrascht werden, dass er das eine sagt und das andere tut. Sondern die wissen das. Die sagen irgendwie, der ist sozusagen in seiner Unberechenbarkeit vollkommen berechenbar. Die wissen, der ist ein Lügner. Sie wissen, er ist serieller Ehebrecher. Sie wissen, er ist in vielem nicht ernst zu nehmen und so weiter und so fort. Und in gewisser Hinsicht ist das so ein Safety Belt für die Menschen. Irgendwie das ist was anderes als dieser Typus Politiker, an den man sich so ein bisschen gewöhnen musste in den letzten 10, 20, 30 Jahren, der sozusagen aalglatt geschliffen ist von PR-Firmen so gekämmt und gebürstet wurde, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, ist der jetzt rechts, ist der links, ist der irgendwas, die sozusagen nur irgendwelche Plattitüden und Statements von sich geben, die mit vielen Worten nichts sagen und so weiter. Und Johnson ist praktisch das Gegenteil. Johnson plappert vor sich hin, erzählt irgendwie heute dies, morgen das. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass tatsächlich irgendwie eine Mehrheit der Leute sagt, irgendwie, ich nehme doch lieber jemanden, von dem ich weiß, dass er ein aufrechter Schurke ist, als jemand, der sich mir irgendwie anbietet als die große, ehrenwerte, integre Lösung und von dem ich aber gar nicht weiß, ob er nicht möglicherweise, wenn er erstmal im Amt ist, was vollkommen anderes tut. Das ist eine meiner Erklärungen, die ich dafür habe. Und vieles andere ist tatsächlich einfach Glück. Es ist wirklich so. Es ist faszinierend. Johnson hat die gesamte Pandemie in den Sand gesetzt. Die gesamte politische Antwort der Pandemie vollkommen in den Sand gesetzt. Man darf das nie vergessen. Der hat über 150.000 Leute sind an oder mit Covid gestorben. Test and Trace ist in die Brüche gegangen. Eine einzige Katastrophe. Es gab irgendwie Korruption ohne Ende bis in die höchsten Regierungskreise. Und dann kommt dieser eine Punkt, Impfen. Impfen funktioniert. Da kann man natürlich sagen, okay, super, der hat praktisch wie so ein Preisboxer erkannt, ich muss nur einfach irgendwie in die 12. Runde kommen und dann irgendwie meinen Knockout-Faustschlag setzen. Aber man kann auch vielleicht sagen, vielleicht ist es einfach nur Glück. Vielleicht hat er einfach nur Glück gehabt. Man weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
Ich finde vor allen Dingen spannend, dass du sagst, dass er, naja, ich nenne es mal durch diese charmante Schlawinerhaftigkeit seine Authentizität stärkt. Das kann doch auch sein, weil wir ganz viele Politiker erlebt haben, die du vorhin auch beschrieben hast, die halt als aufrechte Macher angetreten sind, wo dann nach und nach rauskommt, was sie eigentlich vorhatten oder wie korrumpiert sie im Inneren waren.
Ja, klar. Das ist zunächst mal letztlich irgendwie das Trump-Phänomen, also das anders sein als andere. Das ist ja zunächst mal, glaube ich, einfach was viele Wähler, potenzielle Wähler, glaube ich, aus ihrer Lethargie wieder aufweckt, aus ihrer Müdigkeit, was Politik insgesamt betrifft. Und ich glaube, dass es dann in vielen Fällen den Leuten dann praktisch fast schon egal ist, weil sie einfach das Gefühl haben, ey, da kommt mal einer, der redet anders, den verstehen wir sogar, der macht auch mal Fehler, so wie wir auch, der ist nicht ganz ehrlich, so wie wir auch, der ist irgendwie nicht ganz treu, so wie viele von uns auch. Also der ist uns praktisch näher als irgendwelche Sprechautomaten, die uns davor gesetzt werden und die wir dann zu Kanzlern oder Premierministern wählen sollen.
Kann man Trump und Johnson überhaupt vergleichen, Jörg?
Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Also man kann sie natürlich sozusagen äußerlich gut miteinander vergleichen. Beide etwas ungewöhnliche Haartracht, sagen wir es mal so. Beide eben aus dem Establishment kommend, sich aber verkaufend als Menschen, die sozusagen gegen das Establishment irgendwie antreten und eben auch das Establishment in irgendeiner Form zerschlagen wollen. Da hört es dann aber auch schon langsam auf. Also ich habe nie in Amerika gearbeitet. Also ich kann Trump nur von ferne beurteilen. Aber bei Trump hatte ich nicht das Gefühl, dass er über ein übermäßig großen Bildungshintergrund verfügt. Und das ist bei Johnson halt anders. Johnson ist extrem gebildet, extrem klug. Ich glaube auch letztlich taktisch sehr viel versierter, als wir denken. Und das würde ich bei Trump alles in Frage stellen. Aber ich glaube, sozusagen aus Wählersicht gibt es eben schon eine große Gemeinsamkeit, nämlich eben, dass die einfach qua Person, qua Habitus, qua Gestus, qua Mimik, qua Klamotten, die sie tragen und so weiter, einfach aus der großen Masse herausstechen. Und im viel größeren Zusammenhang erzählt uns das sehr, sehr viel über all die anderen Politiker, die eben glauben, dass sie sich erstmal von Beratern und PR-Agenturen irgendwie in Form bringen lassen müssen. Ich glaube halt, das ist irgendwie letztlich das große Missverständnis der allermeisten Politiker, dass sie glauben, wir dürfen nicht authentisch sein. Und ich glaube, was von Trump und Johnson zu lernen ist, ist, dass Authentizität offensichtlich etwas ist, was Wähler über die Maßen schätzen. Und wenn die vorhanden ist, dass sie eben auch vieles bereit sind zu erdulden und zu dulden.
Wie sehr pflegt er denn dieses Bild von sich?
Also Johnson verbringt, glaube ich, große Teile seines Lebens damit irgendwie sozusagen die Marke Johnson zu stärken und zu vermarkten. Also das sieht man ja alleine an den Haaren. Es gibt irgendwie unzählige Geschichten irgendwie darüber, dass er praktisch dieselben lustigen Versprecher in Anführungszeichen an unterschiedlichen Orten genauso zum Besten gegeben hat. Das manchmal aus der Hose gezogene Hemd, dass er öfter mal aussieht, als sei es gestern wieder spät geworden. Das sind alles Dinge, die zur Marke Johnson gehören. Und das muss man ihm ja lassen. Also der Mann ist, der hat einen hohen Wiedererkennungswert und oft auch einen hohen Unterhaltungswert. Auch das ist ja was, glaube ich, viele bei anderen Politikern vermissen. Er ist ein Irrwisch, der irgendwie, glaube ich, ja, alleine dadurch, dass er anders ist als die anderen, schon punktet.
Wenn du das jetzt zusammenfasst, Jörg, worauf kommt es für Boris Johnson demnächst an und was wird in den nächsten Wochen und Monaten spannend?
Naja, es wird jetzt eben dieses Armdrücken zwischen Sturgeon und Johnson losgehen. Johnson wird versuchen, die Schotten davon zu überzeugen, dass er irgendwie doch irgendwie wahnsinnig sich um sie sorgt und ihnen gewogen ist. Er wird mutmaßlich Milliarden dahin pulvern in Infrastrukturprojekte. Die haben auch die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, in London an der SNP vorbei in Schottland investieren zu können. Und die werden ansonsten darauf hoffen, dass sozusagen die wirtschaftliche Erholung, dieser große Impferfolg und die Tatsache, dass jetzt alles wieder Richtung Normalität sich bewegt, viele davon überzeugt, dass da doch einfach ein großer Staatsmann in der Downing Street sitzt, den man bitteschön auch weiter das gesamte Königreich regieren lassen sollte. Und auf der anderen Seite wird Sturgeon Johnsons eigene Argumente immer wieder in den Mund nehmen und sagen, lieber Freund, du hast gesagt, Souveränität ist wichtig und Leute sollten über ihre eigene Souveränität entscheiden können. Wir haben mit einem klaren Versprechen unsere Wahl gewonnen. Also bitteschön, erfüll du uns jetzt deinen Teil des und gewähre uns dieses Referendum. Und wie das ausgeht, das kann jeder selbst überlegen.
Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich bedanke mich bei meinem Kollegen Jörg Schindler für die Einblicke in die fabelhafte Welt von Boris Johnson und den Ausblick auf den kommenden Kampf mit Nicola Sturgeon. Mein Dank gilt auch Ihnen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Philipp Fackler hat mich bei dieser Folge unterstützt. Alle Spiegel-Podcasts und Audio-Stories hören Sie immer auf spiegel.de, bei Spotify, Apple und Google Podcasts oder Ihrer bevorzugten Podcast-App. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis dahin, Ihr Olaf Häuser.